Ich freue mich sehr, dass du da bist, Ralf Siener, in meinem Podcast. Hallo, wir haben heute einen etwas ungewöhnlicheren Aufzeichnungsort hier. Hast du schon mal auf der Bühne einen Podcast aufgezeichnet?
Überhaupt nicht, Dirk. Ich freue mich total, bei dir zu sein. Ich war noch nie in meinem Leben in Soest. Ich bin gerade einmal durch die Innenstadt gegangen, 670 Meter bis zu einer sehr schönen Buchhandlung. Und hätte mich da fast festgelesen. Also schöne Stadt, schöne Häuser, alte Brauerei, für mich ganz neu. Und dich als Podcaster habe ich schon extrem schätzen gelernt beim Bodensee Business Forum, aber noch nie in Soest und noch nie mit dir allein auf einer Bühne.
So, aber irgendwann ist immer das erste Mal.
Wie komme ich an Reichweite im Internet? Und welche Verantwortung habe ich eigentlich als Influencer? Du weißt es nicht? Er schon. Dirk Hildebrandt ist Diplom-Medienwissenschaftler, Podcast-Profi und Buchautor. Und er zeigt dir, wie es geht in Lebenslang mit Cloud-Verwahrung über Haltbarkeit und Reichweite von Worten im Internet.
Ralf, mir fällt gerade auf, dass das Intro ein bisschen dick aufgetragen ist. Ne? Er so, er weiß Bescheid und so viel.
Oh, wow, aber du bist schon extrem erfolgreich. Ich weiß, die Jungs damals bei diesem Bodensee Business Forum, die haben gesagt, das hat alles so vor sich hingedümpelt. Und als wir Dirk geholt haben, hatten wir plötzlich richtig Reichweite.
So, guck mal, starten wir doch mit einem Kompliment. Das nehme ich auch gerne an. Ralf Siener ist da. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Menschen, die uns zuhört. Er ist Journalist, Moderator und Speaker, war Korrespondent in Washington, Nairobi und Brüssel. Und mit dir möchte ich heute über ein sehr, sehr spannendes Thema reden, was ich persönlich auch, ja, was mich sehr bewegt, als Journalist, aber auch als Mensch. Ich möchte mit dir darüber sprechen, inwiefern man eigentlich herausfinden kann, was heute eigentlich noch wahr ist und was falsch ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft Schwierigkeiten hat, sich zu orientieren, selbst Menschen, die sich viel damit beschäftigen. Ich beschäftige mich sehr viel damit und weiß trotzdem manchmal nicht, was falsch und falsch ist, gerade im Social-Media-Bereich, gerade wenn es auch darum geht, mit Medien und was alles dazugehört. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Meine erste Frage ist recht, wie soll man sagen, eigentlich oberflächlich, aber auch irgendwie umfangreich. Was glaubst du, wann das angefangen hat, dass Fakten irgendwie nicht mehr Fakten waren? Dass Dinge, die wir vorher gesagt haben, okay, wenn das so erzählt wird und wenn das so recherchiert ist, dann ist es richtig. Hast du eine Vermutung, wann das angefangen hat?
Du, das ist eigentlich eine ganz alte Kiste, die auch gar nichts mit sozialen Medien zu tun hat, wenn du zurückgehst in die Geschichte der Vereinigten Staaten, also lange bevor es Twitter und X gab und Elon Musk. Also wir sind im 18. Jahrhundert. Da haben die Jungs, die die Unabhängigkeitserklärung geschrieben haben, sich überlegt, Mensch, wir könnten mal ein bisschen Fake News in die Welt setzen und Desinformation. Denn wir sind hier unter starkem Druck der Briten. Ne? Das sind unsere Kolonialherren, die machen uns hier alle. Und wie kriegen wir denn die Franzosen dazu, uns zu unterstützen? Und dann sind die hingegangen, also diese hochmögenden Väter der Unabhängigkeitserklärung, der amerikanischen Verfassung, weiter, haben eine Fake-News-Zeitung gedruckt. Es gab eine Bostoner Tageszeitung und sie haben ein Supplement, also eine Beilage geschrieben, wo nur Quatsch drin stand. Da stand dann also drin zum Beispiel der Bekennerbrief eines britischen Offiziers, der sagt, wir ziehen den amerikanischen Gegnern die Haut ab und wir machen aus dieser Haut Schuhe und Ledergürtel. Und also übelste Geschichte. Sollte also die Briten als die bösen, wirklich faschistoiden Kolonialherren porträtieren. Und diese gefakte Beilage, diese Desinformation wurde nicht in Amerika verteilt, sondern in Europa bei den Franzosen. Daraufhin sagten die Franzosen, wie schrecklich sind denn die Briten? Wir helfen den Amerikanern, Unabhängigkeitskrieg zu gewinnen. Also es ist eine uralte Kiste.
Aber das, also mir kommt ja, es muss dann an meiner Generation vielleicht einfach liegen, weil ich das Gefühl, also man hat immer das Gefühl, sowas gab es in der Form noch nicht. So wie es jetzt gerade ist. Aber du beschreibst es natürlich zu Recht. Es gibt natürlich politische Interessen, die man hat, um Dinge zu verwirklichen zu können und damit Fake News in die Welt zu setzen. Das ist klar, das gab es immer schon. Aber es hat sich irgendwie, finde ich, nochmal ein Stück weit verändert. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei, du hast Amerika einige Jahrhunderte zuvor genommen. Jetzt sind wir ja wieder bei, alles redet immer über diese erste Amtszeit von Trump, die so ein bisschen das gesellschaftsfähig gemacht hat, die es so weit rausposaunt hat, dass sie irgendwann niemand mehr wusste, was richtig und was falsch ist.
Also Trump sozusagen als personifizierte Desinformation, wenn man so will. Ich glaube, was wirklich neu ist, Dirk, ist, dass es gar nicht mehr um die Wahrheit geht. Dass Wahrheit plötzlich als irrelevant erklärt wird. Zuckerberg bei Facebook sagt, Wahrheit ist links. Das sind alles nur linke Theoretiker, die der Wahrheit auf die Spur kommen wollen. Deswegen schaffe ich auch dieses ganze Faktenchecking ab. Das interessiert gar nicht mehr. Also Wahrheit wird als völlig irrelevant betrachtet, auch gerade von Donald Trump.
Aber kann eine Gesellschaft dann überhaupt überleben? Also wie wenn ich nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist, da passiert. Ich meine, klar, die Demokratie
geht über den Deister sozusagen. Trump ist ja gerade dabei, aber das ist für mich wirklich der entscheidende Punkt, dass Geschichte umgeschrieben wird, Fakten werden umgeschrieben. Das Smithsonian in Washington auf Anweisung von Trump schreibt Geschichte um. Wahrheit wird als Meinung interpretiert. Du kannst das meinen, du kannst jenes meinen. Und mir ist das sehr direkt an eine Erinnerung, 7. Oktober, der Terrorangriff der Hamas. Ganz kurze Zeit später bin ich in Berlin gewesen, auf der berühmten Sonnenallee, wo Palästinensernetzwerke dann Backwaren verteilt haben und diesen brutalsten Terrorakt, wo über 1000 Menschen buchstäblich massakriert wurden, unaussprechlich im Grunde genommen, was dort geschehen ist, und das uminterpretiert wurde als Befreiungsakt der Hamas. Und das ist der brutalste Weg, Wahrheit und Fakten umzuinterpretieren. Und der greift um sich. Ich habe dir für dieses Gespräch hier aus meiner Zeit in Washington von 2008 einen begrenzt charmanten Kuchenteller mitgebracht.
Ich habe eben schon gesehen, du hattest einige Tüten dabei. Ich weiß immer, wenn ich dich treffe, bringst du immer sehr spannende Dinge mit.
Genau, und aus der Tüte kam heraus dieser Kuchenteller. Den habe ich damals im Souvenirshop des Weißen Hauses erworben. Und auf diesem Kuchenteller hatte Barack Obama, der Präsident, schon Friedensnobelpreisträger, seine Geburtsurkunde abgedruckt. Du konntest auch Klobrillen mit seiner Geburtsurkunde kaufen, auch Klopapier. Und ich habe mich gefragt, warum druckt jemand von dieser Intelligenz wie Barack Hussein Obama II. Seine Geburtsurkunde, ne, aus der Stadt Honolulu, auf Hawaii, auf dem Island Oahu, mit dem Krankenhaus, mit der Hebamme, die ihn entbunden hat, mit dem Oberarzt der Station und. Warum macht er das? Und die Antwort war damals schon Trump. Trump hat schon 2007, da sind wir ja nur ein paar Monate zurück, über Facebook agitiert und behauptet, dieser Barack Hussein Obama II. Ist kein Amerikaner. Wer so komisch heißt, Hussein mit Middle Name, Barack mit erstem Namen und Obama mit Last Name, kann nicht in Amerika geboren sein und hat die Präsidentschaft von Obama praktisch in Frage gestellt, genau wie später Biden, der Mann hat kein Recht, US-Präsident zu sein.
Ohne natürlich wie immer Belege vorzulegen oder irgendwelche Argumentationen zu bieten, sondern es einfach nur rauszuhauen.
Einfach aus dem Namen, ne, Hussein, wer schon so islamisch heißt und wer auch mal, und das war ja so, Obama war eine Zeit auf Indonesien, er musste in Madras-Schulen gehen, weil seine Mutter mit ihm dahin gezogen ist, nachdem der Vater alle verlassen hatte, bla bla bla, hat diese Versatzstücke genommen und eine riesen Börserkampagne losgetreten, sodass Obama, obwohl schon ja sehr früh auf dem Höhepunkt seines Ansehens mit Friedensnobelpreis, sich zu einer solchen Albernheit gezogen hat. Und was für mich dann ganz bewegend war, also Obama hat das natürlich zutiefst gekränkt. Und dann hat er sich Trump vorgenommen. Und ich weiß noch genau, es gab dieses Correspondence Dinner, also alle Korrespondenten in Washington wurden eingeladen, festliches Dinner in der Nähe des Weißen Hauses. Und der Festredner war Obama. Und einer der Ehrengäste war Donald Trump. Und Donald Trump saß ungefähr in der Entfernung vor ihm wie du jetzt. Aber er hatte einen Frack an, er war wie gefesselt. Also Trump, dieser Koloss.
Hatte ich erst vor, wollte ich erst tragen.
Ja.
Aber ich dachte, ich belasse es bei dem normalen Sakko.
Wäre witzig gewesen. Ey, sitzt da und Barack Obama führt ihn intellektuell als den Krüppel vor, der er ist. Macht sich lustig über seine Moderatorenrolle, über Trumps Moderatorenrolle bei The Apprentice. Macht sich lustig über Trumps Börserkampagne, dass er, Obama, ja gar kein Amerikaner sei. Spielt einen Film ein. Das Publikum, das intellektuelle Publikum von Washington, ohnehin Trump-feindlich, liegt auf dem Boden vor Lachen. Trump erlebt den schlimmsten Moment seiner jüngsten Geschichte. Du siehst ihm an, er würde am liebsten aufstehen, er würde Obama zu Boden schlagen, er würde ihn am liebsten auf der Stelle töten. Ich kann jeden auf der Fifth Avenue umbringen und keiner wird es mir übel nehmen. Aber das kann er nicht tun. Und in dem Moment, als ich das sah, habe ich gedacht, pass auf, der wird sich rächen. Trump wird sich rächen, wenn er nicht jetzt schon Präsident werden wollte. Er wird es versuchen. Und er wird die Leute, die so wie Obama ihn als das skizzieren, was er ist, er wird sie fertig machen. Und das erleben wir jetzt.
Aber es ist ja in ganz viele Länder übergeschwappt. Ich meine, wir merken es ja auch hier in Deutschland, dass Medien angezweifelt werden, also von einem keinen kleinen Teil der Gesellschaft, die auf einmal anfangen, Journalisten vorzuwerfen, dass sie zu einer hohen Wahrscheinlichkeit politisch orientiert berichten, auch ohne Argumente zu liefern. Vielleicht hat sich der Journalismus in verschiedensten Medien sogar ein kleines bisschen so entwickelt, weil es gibt ja immer so Lobbyismus auch ein bisschen in dem Bereich. Glaubst du denn, dass Trump so der Startschuss dafür war, dass es dann so überschwappen konnte, weil eben niemand glaubte, dass er Präsident wird, weil er diese Kampagne da hatte, einfach so viel Müll zu erzählen, wie es nur geht, damit keiner mehr weiß, wo oben und unten ist, und das so ein bisschen auch dadurch so irgendwie in die Köpfe vieler Menschen auch in anderen Ländern gekommen ist?
Absolut. Ich glaube, wir haben das auch als Korrespondenten damals unterschätzt. Wir haben gedacht, Obama ist der Große, der intellektuelle Heilsbringer, und wir haben zu wenig die Unterströmung gesehen, die sich da schon aufbaute in den Flyover States, bei den Blue-Collar-Workern und so weiter, die mit einem Obama wenig anfangen konnten, oder mit einer Hillary Clinton, mit den hochnäsigen Demokraten, den sehr wohlhabenden. Wir haben das maßlos unterschätzt, auch als US-Korrespondenten. Viele von uns haben nicht geglaubt, dass Trump jemals Präsident würde, haben das für einen schlechten Scherz gehalten. Ich weiß, als Trump in New York seine Präsidentschaft, die erste, seine Kandidatur bekannt gab, 2015 in Trump Tower, ist kein Journalist dahingegangen. Da war ein einsamer Reporter von der New York Post, da war keine New York Times, da war keine Washington Post, keine Boston Globe, niemand, weil gedacht haben, diese Kasperle-Figur. Und New York Post auch nur, das war ein Klatschreporter, den Trump oft angerufen hat. Das ist maßlos unterschätzt worden. Und es ist maßlos unterschätzt worden, auch von mir, die Wirksamkeit der sozialen Medien, also dein Thema hier heute. Trump hatte ja zusammengearbeitet mit Cambridge Analytica, und die hatten die Facebook-Profile von 80 Millionen Amerikanern gescannt, illegal auf einer App, und hatten auf diese psychologischen Profile hin Werbung adaptiert und konfiguriert. Und mit dieser sehr targeted Werbung, nicht? Also Micro-Targeting, das hat es bis dahin in diesem Umfang noch nie gegeben. Alles illegal, ne? Cambridge Analytica, Steve Bannon, der spätere Sicherheitsberater von Trump, saß im Vorstand von.
Und es wird ja nicht geleugnet, dass das getan wurde, sondern richtig. Das ist ja wirklich, wenn wir über die Wahrheit sprechen, ist das, was alle Parteien bestätigen, dass es das so gab.
Richtig. Und da hat Trump an diese Leute, die vorher zum Großteil gar nicht mehr wählen gegangen waren, weil sie sich mit diesem Angebot überhaupt nicht mehr anfreunden konnten, hat genau diese große Gruppe der Nichtwähler erreicht. Er hat nicht etwa Demokraten in Washington überzeugt, das ist ja völliger Quatsch, aber er hat die Leute, die in den Flyover States im Grunde Schluss gemacht haben mit der Politik, denen hat er die Hass-Tiraden vermittelt, die sie hören wollten, gegen Einwanderer, gegen das Establishment, gegen die Elite, bla bla bla. Und Trump mit seiner proletarischen Anmutung, die ja suggeriert, ich bin einer von euch, obwohl er ja nun aus einem ganz anderen Hintergrund kommt, wie wir wissen, aber mit dieser brachial, vitalen, proletarischen Anmutung, diesem einmaligen Charisma für eine bestimmte Zielgruppe, in Kopplung mit deinem Thema Facebook, Twitter und CoKG, in Koppelung mit Analysen wie Cambridge Analytica, zielgerichtet, das wurde dann die große Gefahr, die wir alle als Korrespondenten, auch Hillary Clinton, unterschätzt hat, ne, die sich da immer lustig gemacht hat über diesen Müll der Trump-Wähler. Arrogant, das spielte ihm ja auch noch in die Hände. Und so ist dann das gekommen, was wir jetzt haben.
Ja, und es ist ja auch so, wenn man dann merkt, dass das funktioniert, dann adaptieren es ja viele für sich und oftmals für negative Zwecke.
Richtig. Du musst nur oft genug den Schluss erzählen. Er muss nur oft genug erzählt werden, dann wird die Wahrheit irrelevant. Und ich weiß, wir haben in der Schule, ich meine Schulzeit liegt jetzt schon ein paar Monate zurück, immer von George Orwell 1984 gelesen. Und dies ist einmal der Überwachungsstaat, aber vor allen Dingen das Wahrheitsministerium, das alles umetikettiert. Friede ist Krieg, Lüge ist Wahrheit, Sehnsucht ist Verzweiflung. Und das funktioniert perfekt. Und Orwell hat vor 75 Jahren genau diese Umetikettierung, die Trump und Konsorten treiben und das Internet und eben X und Twitter und die Musks dieser Welt, hat das wirklich prophetisch vorausgesehen. Und heute ist es völlig egal, was Trump an Stuss erzählt, und jedes Fact-Checking ist im Grunde genommen lächerlich, weil darum geht's gar nicht mehr. Mhm. Es geht einfach darum, die Wirklichkeit so zu interpretieren, wie man es will. Und den Leuten, die das so wahrnehmen wollen, diese Botschaft zu liefern und sie damit zu elektrisieren.
Wie fühlst du dich, wenn du dein ganzes Leben lang eigentlich hinter der Wahrheit her warst? Recherchieren, hinter Fakten her warst. Wie fühlst du dich, wenn eine Entwicklung in so eine Richtung geht, in der, glaube ich, auch viele Menschen gerade mit großer Sorge auch draufschauen? Ist es eine von diesen Entwicklungen, die eine ganze Gesellschaft verändert, wo wir am Ende irgendeine Möglichkeit finden, damit umgehen zu können? Aber als erstes mal die Frage, jemand, der sein ganzes Leben lang die Wahrheit darstellen wollte und merkt, dass auf einmal die Wahrheit gar nicht mehr gefragt ist.
Also das ist natürlich erstmal extrem schockierend und ich frage mich als erstes, was haben wir falsch gemacht? Wo sind wir sozusagen, wo haben wir Signale nicht wahrgenommen? Und das war, glaube ich, der Fall. Ich kann das nur an meinem Beispiel sagen, wir haben natürlich als Korrespondenten auch immer in einer Blase gesessen. Nicht? Also ob das nur Nairobi, die Hauptstadt war in Kenia damals, oder Washington DC, eine elitäre Ostküstenstadt, sehr europäisch, praktisch ohne Hochhäuser. Das könnte ja auch in Großbritannien irgendwo stehen. Und dann sind wir mal an die Westküste geflogen, nach L.A. oder Kalifornien und dann wieder Silicon Valley. Und durch diese unsere Entfernung von der Wirklichkeit haben wir natürlich diesem Trend extrem auf Vorschub geleistet. Das muss man selbstkritisch sehen. Wir haben nicht gemerkt, was sich aufbaut.
Du meinst mit wir die Stelle der Medien, der Journalisten?
Die Medien, die Politiker und da sitzt man ja dann oft in einem Boot. Nicht? Und wenn ich mir vorstelle, Dirk, ich war ja 6 Jahre auch in Brüssel, über welche Nebensächlichkeiten wir uns echauffiert haben. Ja, es gab große Diskussionen mit Zehntausenden von Demonstranten über das Freihandelsabkommen mit Kanada. Das hat das berühmte Kürzel CETA. Mhm. Es gab Sven Giegold, einen Grünpolitiker im EU-Parlament, der dagegen gewettert hat, als wäre das der Untergang des Abendlandes, ein Freihandelsabkommen mit Kanada, der Hunderttausende von Menschen gegen dieses Freihandelsabkommen auf die Straße gebracht hat. Und weil er ein guter Originaltongeber war, sind wir natürlich alle zu ihm hin und haben. Und wenn ich mir denke, keiner von uns hat in derselben Zeit einmal die Frage gestellt, wer liefert uns Europäern eigentlich das Öl? Wer liefert uns das Gas? Wer liefert uns die Kohle? Antwort Putin. Keiner hat danach gefragt, woher kriegt die EU eigentlich das Existenziellste, nämlich die Energie. Stattdessen haben wir uns mit solch einem Blödsinn aufgehalten. Und insofern sind wir, wenn man das ernst nimmt, auch ein Teil von Desinformation, weil wir nämlich Nebensächlichkeiten zu Skandalen aufgepustet haben und den eigentlichen Skandal, dass wir von einem Kriegsverbrecher namens Putin, der Syrien schon in Schutt und Asche gelegt hatte, Georgien in Schutt und Asche, Abchasien abgespalten, Transnistrien abgespalten, bla bla bla, der durch Massenmorde an die Macht gekommen ist 1999, indem er Hochhäuser bombardiert hat, damit Jelzin zurücktrat und ihm danach haben wir nicht gefragt. Wir haben über CETA mit Sven Giegold lamentiert und da denke ich im Nachhinein, Himmel hilf. Was für ein Kindergarten waren wir auch.
Alles ist eine Entwicklung. Hast du das Gefühl, dass die Medien sich schon jetzt gerade und die Journalisten hinterfragen? Also man kriegt so kleine Dinge mit, finde ich, als Rezipient von Medien. Ne? Also oftmals taucht auf einmal unter jedem Bericht ein Faktencheck irgendwie noch auf. Oder wenn eine Meinung dargestellt wird, dann wird gesagt, diese Meinung ist einseitig von dieser Partei, um auch ganz sicher zu gehen, dass derjenige, der das liest, solche Dinge schon. Aber dafür braucht es ja eine viel größere Veränderung.
Das stimmt.
Oder ist es schon zu spät?
Ich weiß es manchmal nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn Leute wie Trump die Wirtschaft so in den Boden bohren. Weißt du, ich war vor einiger Zeit in Amerika und ich habe beobachtet, die, vor denen Trump Angst hat, sind ja nicht wirklich Journalisten oder Staatsanwälte oder die hat er ja alle in der Tasche oder macht sie kaputt. Vor wem er Angst hat, ist der Chef von Walmart, der größte Retailer der Welt, der allein in den USA, ich weiß nicht, 180.000 Arbeiter beschäftigt, der in China ist mit eigenen Ladenketten. Auch Herr Xi kennt Herrn Walmart. Und wenn Herr Walmart zu Trump geht und sagt, pass mal auf, lieber Donald, wenn du weiter so machst, werden unsere Regale leer, weil China nicht mehr liefert. Und wenn du weiter so machst, werden unsere Preise explodieren. Und dann wird deine MAGA-Bewegung ziemlich ungemütlich werden. Davor hat Trump Angst, vor Herrn Walmart, nicht vor Herrn Merz, nicht vor sonst jemand, sondern vor Walmart und Home Depot. Und wenn diese Art der Politik dazu führt, dass seine Klientel merkt, Mensch, wir haben unseren wirtschaftlichen Schlechter gewählt, dann wird es vielleicht anders. Aber was das Fact-Checking angeht, da bin ich, das ist alles richtig und das ist ehrenwert. Und Tagesschau.de macht das und die machen das gut und Korrektiv macht das und die machen das gut. Nur man muss sehen, wir hecheln, lässt sich den Themen dann hinterher die andere setzen. Wir sagen, wir wissen es aber besser, aber die Themen gesetzt, sind gesetzt. Und was ich feststelle, weil ich auch weiter ja hin und wieder für den WDR einmal im Monat einen Kommentar für die WDR Aktuell-App schreibe, das Checking, was liegt an Themen sozusagen bei Google in der Luft, welche Reizworte ziehen, das haben wir ja übernommen. Ist ja nicht so gut, wir sind die lieben Journalisten, die weiter authentisch nur unseren Kram machen, sondern wir gucken ja auch, was läuft und welche Reizworte und wie müssen wir Überschriften adaptieren, damit es hohe Klickraten geht, ja. Ne? Obwohl wir da gar nicht so von abhängig sind. Das heißt, es ist ganz viel in unserem Bereich auch reingegangen.
Hast du Geschichten, wo du etwas herausgefunden hast, recherchiert hast, wo du gedacht hast, das kann jetzt nicht sein? Selbst wenn ich darüber berichte, werden alle sagen, der Mann hat falsch recherchiert, das sind Fake News. Hast du irgendwie mal in deiner Karriere was herausgefunden, wo du sagst, das klingt so bescheuert, ist aber wirklich wahr?
Ja. Und es gibt im Grunde genommen eine Geschichte, die ich auch so nie auf dem Sender erzählt habe, weil natürlich Radiojournalismus auch zack, zack ist. Ne? Also 5 Minuten WDR 5 oder 8 Minuten Deutschlandfunk ist ja das längste. Normalerweise ist 1,59 puff. Und es gibt natürlich Geschichten, die sind einfach zu komplex, um sie so. Ich sage nur mal eine, die mir in Afrika aufgefallen ist. Ich glaube, dass Afrika extrem wichtig ist. Ich glaube, dass Afrika als Frühindikator absolutes Lieblingsthema, ich komme dann sofort zu deinem Punkt, Sahelzone. Plötzlich gehen die Franzosen und Deutschen raus aus Mali. Plötzlich stürzt die Regierung des Niger. Plötzlich stürzt die Regierung von Burkina Faso. Wer dahinter steckt, ist Putin, der Influencer engagiert hat, die so aussehen, als kämen sie aus Mali und die in Mali, in den sozialen Medien, dein Thema, eine Desinformationskampagne modernster Machart starten, die die Regierung stürzen lässt, im Mali, im Niger, im Burkina Faso. Mhm. Da steckt Putin hinter, mit Influencern. Also das wird so. Also ganz moderne Formen der psychologischen Kriegsführung sind in Afrika wirksam gewesen, in der Sahelzone.
Also du willst darauf hinaus, dass wir viele Dinge präsent berichtet bekommen, aber viele Dinge auch, die höchst gravierende Folgen haben, unterm Radar laufen.
Richtig.
Und oftmals nicht demjenigen zugeschrieben werden, der dafür verantwortlich ist.
Richtig. Afrika ist Hungerkatastrophe, Äthiopien kennt man, puff, Ende. Mm. In Wirklichkeit ist Afrika, glaube ich, das Abbild dessen, was uns bevorsteht. Höchste Geburtenrate, Flüchtlingsbewegung, Klimawandel. Mm. Eine Geschichte aus meiner Zeit, ich war 98 in Nairobi. Ich war 3 Tage da. Da detonierte wenige 100 Meter von unserem Studio entfernt eine riesen Megabombe. Die Fenster in unserem Studio wurden nach innen gedrückt. Meine Tochter Marie, die jetzt 29 ist in Berlin, war damals ganz klein, wusste überhaupt nicht, was los war. Leute rannten blutüberströmt durch unseren Studiogarten. Gezündet hatte diese Bombe Osama bin Laden. Es war seine letzte Übung vor 9/11. Es war seine letzte Übung vor New York und Washington. Osama bin Laden hat am 7. August 1998 um 9.40 Uhr Ortszeit die amerikanische Botschaft in Nairobi in die Luft gesprengt. 10 Minuten später die amerikanische Botschaft im tansanischen Dar es Salaam. Ein Doppelangriff, genau das Strickmuster New York, Washington. So, nicht mit Flugzeugen, mit LKW hat er die Bomben reingebracht. Es war seine letzte Übung, die ihn ermutigt hat, Amerika direkt anzugreifen. Meine These, Afrika bildet ganz viel von dem im Frühstadium ab, was uns erreicht, da aber kaum Journalisten da stationiert sind und es auch eh niemand interessiert.
Okay.
Ganz schwierig. Aber das war so eine Geschichte und nur um die Geschichte rund zu machen, was völlig irrsinnig ist, Bin Laden hat ja für Coca-Cola Gummi Arabicum angebaut. Er war im Sudan, im Stadtteil, in Khartoum, im Stadtteil Riad. Er hatte eine der größten Gummi-Arabicum-Plantagen der Welt. Er war reif fürs Guinness-Buch der Rekorde. Er hat vom Sudan aus gesehen, wie die Amerikaner 92 nach Somalia reingegangen sind. Bill Clinton. Er hat dann seine Freunde in Afghanistan angerufen, mit denen er die Sowjets bekämpft hatte, die Mujahedin. Hat gesagt, kommt nach Mogadischu.
Okay.
Bringt den Somalis bei, wie man amerikanische Kampfhubschrauber vom Himmel holt. Black Hawk Down, der berühmte Film Black Hawk Down. Der Pilot, der durch die Straßen geschleift wird. Bin Laden macht das. Seine Mujahedin holen die Amerikaner vom Himmel. Im nächsten Jahr, 94, passiert der Völkermord in Ruanda. Bill Clinton und Madeleine Albright sitzen in Washington und sagen, was machen wir mit diesem Völkermord? Wir könnten den sofort stoppen. Wir könnten diese lächerlichen Hut so. Aber Bill Clinton sagt, ich gehe nie mehr nach Afrika. Wir hatten Black Hawk Down. Wir hatten Somalia.
Okay, ich verstehe.
Und
dieses ganze Ausmaß, das kriegt natürlich ein Großteil der Gesellschaft gar nicht in dieser Form präsentiert.
Ja, vor allen Dingen, Dirk, die Tatsache, dass Osama bin Laden den Völkermord in Ruanda in einem Interview mit Robert Fisk vor laufender Nagra als entscheidende Motivation benannt hat, gegen die Amerikaner Terror auszuüben. Er hat gesagt, wer vor mir eine solche Angst hat, dass er einen Völkermord zulässt in Ruanda, will Bill Clinton und Madeleine Albright das gemacht haben, der ist so ängstlich, dass ich ihn angreifen kann. Und dann kam Nairobi, dann kam Dar es Salaam, dann kam
Nairobi. Die Zusammenhänge sind so nicht klar gewesen.
Genau, aber jetzt sind wir schon bei 6 Minuten. Und das kannst du im Radio nicht machen.
Ja, verstehe. No?
Aber das war so eine der Geschichten.
Aber ich weiß, es gibt noch eine von dir, die ich auch super spannend fand, die mit Einstein zu tun hatte.
Genau, das ist jetzt...
ich mache einen Themensprung, ich weiß, es geht ja um...
Aber wir bleiben im Grunde genommen bei Afrika, wir sind sozusagen Belgisch-Kongo. Ne? Also Belgien, das Königreich Belgien, in dem ich ja 6 Jahre gelebt hatte, in der Hauptstadt Brüssel, hatte ja mal den Kongo. Also ein Riesenteil in Afrika. Und was mir aufgefallen war, in Brüssel gibt es ein schönes altes Hotel, das Hotel Metropol von 1860, eines der ersten Hotels, das fließend Wasser hatte und einen Fahrstuhl und bla bla bla. Und da haben sich dann um 1910 immer die klügsten Leute der Welt getroffen. Das war so eine Art Summercamp. Es gab einen belgischen Chemieunternehmer, Herrn Solvay, der hat gesagt, ich lade alle Nobelpreisträger ein, auf meine Kosten, eine Woche Kost und Logis frei, ne, zahl den gesamten Champagner, ihr kommt hin. Und dann, wie heute PowerPoint, demonstriert er an so Flipchart-ähnlichen Gebilden eure Forschung. Und dann kamen alle, Einstein kam, Niels Bohr, Heisenberg, Madame de Curie, also die Creme der Welt, Physiker, Chemiker, bla, also, und da haben ihren Kram da präsentiert. So. Abends kam die belgische Königin und setzte sich an die Bar und sagte, pass mal auf, Jungs und Mädel, ich kapiere eh nicht, was ihr hier erzählt. Dann fragt Einstein, also Königin Elisabeth, eine Deutsche, fragt Albert Einstein, was machst du denn so, wenn du nicht Relativitätstheorie machst? Und da sagt Einstein, ich spiele Geige. Und da sagt die Königin, witzig, ich spiele auch Geige. Wir können ja mal zusammenspielen. Und die belgische Königin war eine der besten Geigerinnen Europas, also auf Minuin. Und Albert Einstein und die belgische Königin haben im Kurhaus von Ostende nachmittags ein Geigenkonzert zusammengegeben. Aus diesem Zusammenfielen ergab sich eine Art platonische Liebesbeziehung. Die haben sich 500 Briefe geschrieben, seine, also die Einstein-Briefe, liegen im Königsschloss in Brüssel, ihre im Einstein-Archiv in Jerusalem.
Also die haben nicht nur so gefiedelt.
Die haben nicht nur so gefiedelt, die haben auch geschrieben, aber ne, also kein Desaster und der König musste keine Angst haben, es gab keine unehelichen Kinder. Es war einfach diese Geschichte. Dann kam 1933 und die Zeiten wurden extrem schwierig für Albert Einstein. Jude, Pazifist, die Nazis hatten ihn ganz oben auf ihrer Tötungsliste. Als sie nach Berlin reingehen, Machtergreifung, die erste Wohnung, die Wohnung von Albert Einstein. Einstein ist in dem Moment nicht da. Er kommt in diesem Moment im Hafen von Antwerpen an, aus Amerika, von einer Vortragstournee. Die belgische Königin fährt mit ihrem Roi Baudouin, Belgien hat damals noch Autos gebaut, eine Art 7er BMW, sagt Albert, du gehst in mein Auto, ich verstecke dich, du gehst nicht mehr nach Deutschland, du bist sofort tot. Sie versteckt ihn in einem kleinen belgischen Küstenort, der Hahn, Le Coq sur Mer. In ihrem Ferienhaus. Die belgische Geheimpolizei überwacht Albert Einstein Tag und Nacht am Strand. Ich habe Zeitzeugen gefunden, die natürlich heute alle an die 90 sind, die damals kleine Kinder waren, die mir beschrieben haben, wie Albert Einstein immer seine Schuhe ohne Socken anhatte und über den Strand geschlupft ist. Und die belgische Geheimpolizei immer hinterher aus Angst, die Gestapo könnte ihn erschießen. Dann sagt die belgische Königin Albert, ich sag dir eins, ich werde dich nicht auf Dauer in Belgien sicher halten können. Die Deutschen werden kommen, sie werden Belgien erobern, Hitler wird uns in einem Tag überrannt haben. Ich stelle dir die Flüchtlingspapiere für Großbritannien und von da nach Amerika aus, nach New York. Hat das gemacht, Einstein ist weggefahren vom Hafen von Antwerpen, er ist nie mehr nach Europa zurückgekehrt. Aber die Freundschaft zur belgischen Königin blieb. Und durch diese Freundschaft und diesen Briefwechsel wusste Albert Einstein, dass die Belgier das wertvollste Uran der Welt hatten, nämlich in ihrer Kolonie Kongo, in der Katanga-Provinz, in den Minen von Tchinkolopfe. Und er wusste, dass die Belgier aus Angst, Hitler könnte diese Minen erobern und die Atombombe bauen, das ganze Uran, 2000 Kilo, aus dem Kongo, über den Kongo-Fluss, über den Atlantik nach New York gebracht hatten.
Und was dann daraus wurde?
Dann schrieb eben Albert Einstein diesen Brief an Roosevelt, bevor Hitler die Bombe baut, Bauduzi. Und er hat dann handschriftlich darunter geschrieben, ich kann dir auch das Warenhaus in New York sagen. wo das Uran liegt, das Uran der Belgier. Und dann hat Roosevelt das belgische Uran gekauft, daraus wurde die Atombombe und Albert Einstein und die Königin waren fassungslos, was aus ihrer Idee, die Bombe hatten sie eigentlich gedacht, die KZs zu stoppen, die Eisenbahnlinien zu stoppen, aber nicht Hiroshima zu bombardieren, wo das eigentlich gar keinen Sinn hatte. Und diese dramatische Geschichte, die auch um sieben Ecken geht natürlich, auf die bin ich in Brüssel gestoßen in dem Hotel Metropol, weil ich das Foto von Albert Einstein neben der Rezeption gesehen habe und gedacht habe, warum hängt hier Albert Einstein in diesem Hotel?
Und damit beschreibst du ja eigentlich genau das, was Journalisten tun und was so wertvoll ist, aus einer Sache heraus eine Geschichte zusammenzusetzen, Dinge zu erfahren, die belegen, dass man das, was man sagt, dass das richtig ist, sehr wahrscheinlich richtig ist, um dann dieses Gesamtkonstrukt zu erzählen, was dann die Menschen einfach erstaunlich finden und dann entweder, weil sie sagen, es ist zu verrückt, nicht glauben oder eben glauben. Und das ist ja am Ende das, was es ausmacht. Ralf, wir könnten stundenlang. Ich könnte dir stundenlang ohne Quatsch zuhören. Ich würde am liebsten mit dir den ganzen Abend hier weitermachen. Und du musst mir versprechen, Ralf, dass wir irgendwann mal uns zusammensetzen, das Podcast-Equipment anmachen und erst aufhören, wenn du keine Geschichte mehr zu erzählen hast.
Wenn ich nur noch Pieps sage. Ja, okay.
Es wird ein Marathon, aber ich würde ihn gerne mit dir machen und ich fordere jetzt vor Publikum deine Zusage.
Nein, Quatsch, ich freue mich drauf, Dirk. Also ich würde das gerne machen, fand das Gespräch mit dir großartig. Vielleicht noch ganz zum Schluss ein Tipp. Wer die Hoffnung nicht aufgibt und wirklich an Journalismus interessiert ist, Arte hat zurzeit eine Dokumentation über Putin, über die Leute von Putin, die das Gift gemischt haben für Nawalny und andere. Und der Themenabend auf Arte zu Putin, der heute Abend um 20.15 Uhr anläuft mit dem Titel Putins Giftmischer und wo mehrere Filme zu sehen sind, Putin in Afrika, was ich gerade kurz erwähnt habe, das empfehle ich sehr. Das ist brillantester Journalismus unter Lebensgefahr hergestellt. Putin hat diese Journalisten alle auf seine Tötungsliste gesetzt. Und insofern, vielleicht ist es auch ein Zeichen der Hoffnung, dass Leute diesen unglaublichen Mut haben und diese Besessenheit, der Wahrheit auf der Spur zu sein und dass die Wahrheit ist und nicht eine beliebige Meinung.
Ralf, tolle Schlussworte. Ich danke dir und ich glaube, es hat euch auch gefallen, oder?
Dankeschön.
Wie komme ich an Reichweite im Internet? Und welche Verantwortung habe ich eigentlich als Influencer? Du weißt es nicht? Er schon. Dirk Hildebrandt ist Diplom-Medienwissenschaftler, Podcast-Profi und Buchautor. Und er zeigt dir, wie es geht in Lebenslang mit Cloud-Verwahrung. Denn das Internet vergisst nie.